Österreich 1.
Kunstradio. Radiokunst.
Ich heiße Otto Brusati, bin 39 Jahre alt, bin sozusagen Hörstückmacher. Vielleicht hat man von mir das eine oder das andere schon gehört. Vielleicht auch das längste durchkomponierte Rundfunkstück der Geschichte im vorigen Jahr, die Dr. Faustus Musik, die auch im ORF gelaufen ist und 7,5 Stunden dauert. Heute dauert es allerdings nur 40 Minuten.
Das, was im Kunstradio heute etwas über 40 Minuten dauert, nennt Hörstückmacher Otto Brusati im Untertitel eine Lesung und ein radiophonisches Klangstück in einem. Gelesen wird aus der Erzählung »Forschungen eines Hundes« von Franz Kafka. Ein Hund berichtet aus seinem Leben. Er spricht über seine Reflexionen, über sein Streben nach Erkenntnis und erinnert sich an entscheidende Ereignisse seines Lebens, Ereignisse, die mit Klängen der verschiedensten Art verbunden waren.
Es war so, dass mich dieses Kafka-Stück natürlich sehr fasziniert hat, ein Stück, wo jemand seine Damaskus-Erlebnisse quasi immer mit Klängen, mit Musik, mit Geräuschen und so weiter beschreibt. Und das sozusagen nachzukomponieren, das war mein Anliegen. Der Klang besteht sozusagen aus der Sprache und aus der Vielfalt, aus der fugierten Vielfalt der Sprache, aus einer gewissen Collage-Technik mit bestehender Musik und sehr viel neu komponierter Musik. Wir haben insbesondere alles, was Synthesizer, alles, was Klavier ist, auch alles, was sozusagen wie Streicher, wie großer, ferner Lärm klingt, alles neu produziert, auch zum Teil neu eingespielt und natürlich von mir partiturmäßig vorgelegt.
Das Klangstück gliedert sich nach Art einer Symphonie in 4 Sätze. Und zum Anhören hat Otto Brusati noch eine Empfehlung für Sie.
Am besten mit Kopfhörer oder jedenfalls zwischen die Lautsprecher setzen, aber mit Kopfhörer ist es am schönsten, dann hebt man ab.
Forschungen eines Hundes. Ein Sprachklangstück von Otto Brusati nach der gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka.
Wie sich mein Leben verändert hat und wie es sich doch nicht verändert hat im Grunde. Wenn ich jetzt zurückdenke und die Zeiten mir zurückrufe, da ich noch inmitten der Hundeschaft lebte, teilnahm an allem, was sie bekümmert, ein Hund unter Hunden, finde ich bei näherem Zusehen doch, dass hier seit jeher etwas nicht stimmte. Es gibt außer uns Hunden vielerlei Arten von Geschöpfen ringsumher. Arme, geringe, stumme, nur auf gewisse Schreie eingeschränkte Wesen. Viele unter uns Hunden studieren sie, haben ihnen Namen gegeben und suchen ihnen zu helfen, sie zu erziehen, zu veredeln und dergleichen. Aber kein Geschöpf lebt meines Wissens so weithin zerstreut wie wir Hunde. Keines hat so viele, gar nicht übersehbare Unterschiede der Klassen, der Arten, der Beschäftigungen. Wir, die wir zusammenhalten wollen, und immer wieder gelingt es uns trotz allem in überschwänglichen Augenblicken, gerade wir leben weit voneinander getrennt, in eigentümlichen, oft schon dem Nebenhund unverständlichen Berufen, festhaltend an Vorschriften, die nicht die der Hundeschaft sind, ja eher gegen sie gerichtet. Ich erinnere mich an einen Vorfall aus meiner Jugend. Ich war damals in einer jener seligen, unerklärlichen Aufregungen, wie sie wohl jeder als Kind erlebt. Ich war noch ein ganz junger Hund. Alles gefiel mir, alles hatte Bezug zu mir. Ich glaubte, dass große Dinge um mich vorgehen, deren Anführer ich sei, denen ich meine Stimme leihen müsse. Dinge, die elend am Boden liegen bleiben müssten, wenn ich nicht für sie lief, für sie meinen Körper schwenkte. Nun, Fantasien der Kinder, die mit den Jahren sich verflüchtigen. Aber damals waren sie stark. Ich war ganz in ihrem Bann. Und es geschah dann auch freilich etwas Außerordentliches, was den wilden Erwartungen Recht zu geben schien. Ich begegnete nämlich einer kleinen Hundegesellschaft. Vielmehr, ich begegnete ihr nicht. Sie kam auf mich zu. Ich war damals lange durch die Finsternis gelaufen, in Vorahnung großer Dinge. Eine Vorahnung, die freilich leicht täuschte, denn ich hatte sie immer. war lange durch die Finsternis gelaufen, kreuz und quer, blind und taub für alles, geführt von nichts als dem unbestimmten Verlangen. Machte plötzlich Halt in dem Gefühl, hier sei ich am rechten Ort. Sah auf und es war überheller Tag, nur ein wenig dunstig. Alles voll durcheinander wogender, berauschender Gerüche. Ich begrüßte den Morgen mit wirren Lauten. Da, als hätte ich sie heraufbeschworen, traten aus irgendwelcher Finsternis unter Hervorbringung eines entsetzlichen Lärms, wie ich ihn noch nie gehört hatte, 7 Hunde ans Licht. Hätte ich nicht deutlich gesehen, dass es Hunde waren und dass sie selbst diesen Lärm mitbrachten, obwohl ich nicht erkennen konnte, wie sie ihn erzeugten, ich wäre sofort weggelaufen. So aber blieb ich. Damals wusste ich noch fast nichts von der nur dem Hundegeschlecht verliehenen schöpferischen Musikalität. Sie war meiner sich erst langsam entwickelnden Beobachtungskraft bisher natürlicherweise entgangen. Hatte mich doch die Musik schon seit meiner Säuglingszeit umgeben als ein mir selbstverständliches, unentbehrliches Lebenselement, welches von meinem sonstigen Leben zu sondern nichts mich zwang. Nur in Andeutungen, dem kindlichen Verstand entsprechend, hatte man mich darauf hinzuweisen versucht. Umso überraschender, geradezu niederwerfend, waren jene 7 großen Musikkünstler für mich. Sie redeten nicht, sie sangen nicht, sie schwiegen im Allgemeinen fast mit einer großen Verbissenheit, aber aus dem leeren Raum zauberten sie die Musik empor. Alles war Musik. Das Heben und Niedersetzen ihrer Füße, bestimmte Wendungen des Kopfes, ihr Laufen und ihr Ruhen, die Stellungen, die sie zueinander einnahmen, die reigenmäßigen Verbindungen, die sie miteinander eingingen, indem etwa einer die Vorderpfoten auf des anderen Rücken stützte und sie sich dann so ordneten, dass der Erste, aufrecht, die Last aller anderen trug. Oder indem sie mit ihren nah am Boden hinschleichenden Körpern verschlungene Figuren bildeten und niemals sich irrten. Nicht einmal der Letzte, der noch ein wenig unsicher war, nicht immer gleich den Anschluss an die anderen fand, gewissermaßen im Anschlagen der Melodie manchmal schwankte, aber doch unsicher war nur im Vergleich mit der großartigen Sicherheit der anderen. Und selbst bei viel größerer, ja bei vollkommener Unsicherheit nichts hätte verderben können, wo die anderen, große Meister, den Takt unerschütterlich hielten. Aber man sah sie ja kaum. Man sah sie ja alle kaum. Sie waren hervorgetreten. Man hatte sie innerlich begrüßt als Hunde. Sehr beirrt war man zwar von dem Lärm, der sie begleitete, aber es waren doch Hunde. Hunde wie ich und du. Man beobachtete sie gewohnheitsmäßig wie Hunde, denen man auf dem Weg begegnet. Man wollte sich ihnen nähern, Grüße tauschen. Sie waren auch ganz nah, Hunde. Zwar viel älter als ich und nicht von meiner langhaarigen, wolligen Art, aber doch auch nicht allzu fremd an Größe und Gestalt. Recht vertraut vielmehr. Viele von solcher oder ähnlicher Art kannte ich. Aber während man noch in solchen Überlegungen befangen war, nahm allmählich die Musik überhand, fasste einen förmlich, zog einen hinweg von diesen wirklichen kleinen Hunden und ganz wider Willen, sich sträubend mit allen Kräften, heulend, als würde einem Schmerz bereitet, durfte man sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit der von allen Seiten, von der Höhe, von der Tiefe, von überall her kommenden, den Zuhörer in die Mitte nehmenden, überschüttenden, erdrückenden, über seiner Vernichtung, noch in solcher Nähe, dass es schon ferne war, kaum hörbar noch Fanfaren blasenden Musik. Wieder wurde man entlassen. weil man schon zu erschöpft, zu vernichtet, zu schwach war, um noch zu hören. Man wurde entlassen und sah die 7 kleinen Hunde ihre Prozessionen führen, ihre Sprünge tun. Man wollte sie, so ablehnend sie aussahen, anrufen, um Belehrung bitten, sie fragen, was sie denn hier machten. Ich war ein Kind und glaubte immer und jeden fragen zu dürfen. Aber kaum setzte ich an, kaum fühlte ich die gute, vertraute, hündische Verbindung mit den 7, war wieder ihre Musik da, machte mich besinnungslos, drehte mich im Kreis herum, als sei ich selbst einer der Musikanten, während ich doch nur ihr Opfer war. Warf mich hier hin und dorthin, so sehr ich auch um Gnade bat, rettete mich schließlich vor ihrer eigenen Gewalt, indem sie mich in ein Gewirr von Hölzern drückte, das mich jetzt fest umfing, den Kopf mir niederduckte und mir, mochte dort im Freien die Musik noch donnern, die Möglichkeit gab, ein wenig zu verschnaufen. Wahrhaftig, mehr als über die Kunst der 7 Hunde. Sie war mir unbegreiflich, aber auch gänzlich unanknüpfbar außerhalb meiner Fähigkeiten. Wunderte ich mich über ihren Mut, sich dem, was sie erzeugten, völlig und offen auszusetzen. Und über ihre Kraft, es, ohne dass es ihnen das Rückgrat brach, ruhig zu ertragen. Freilich erkannte ich jetzt aus meinem Schlupfloch doch bei genauerer Beobachtung, dass es nicht so sehr Ruhe als äußerste Anspannung war, mit der sie arbeiteten. Diese scheinbar so sicher bewegten Beine zitterten bei jedem Schritt in unaufhörlicher, ängstlicher Zuckung. Starr wie in Verzweiflung sah einer den anderen an und die immer wieder bewältigte Zunge hing doch gleich wieder schlapp aus den Mäulern. Es konnte nicht Angst wegen des Gelingens sein, was sie so erregte. Wer solches wagte, solches zustande brachte, der konnte keine Angst mehr haben. Wovor denn Angst? Wer zwang sie denn zu tun, was sie hier taten? Und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, besonders da sie mir jetzt so unverständlich hilfsbedürftig erschienen. Und so rief ich durch allen Lärm meine Fragen laut und fordernd hinaus und fordernd hinaus. Sie aber, unbegreiflich, sie antworteten nicht. Taten, als wäre ich nicht da. Hunde, die auf Hundeanruf gar nicht antworten. Ein Vergehen gegen die guten Sitten, das dem kleinsten wie dem größten Hunde unter keinen Umständen verziehen wird. Waren es etwa doch nicht Hunde? Aber wie sollten es denn nicht Hunde sein? Hörte ich doch jetzt bei genauerem Hinhorchen sogar leise Zurufe, mit denen sie einander befeuerten, auf Schwierigkeiten aufmerksam machten, vor Fehlern warnten, sah ich doch den letzten, kleinsten Hund, dem die meisten Zurufe galten, öfters nach mir hinschielen. So, als hätte er viel Lust, mir zu antworten, bezwänge sich aber, weil es nicht sein dürfe. Aber warum durfte es nicht sein? Warum durfte denn das, was unsere Gesetze bedingungslos und immer verlangen, diesmal nicht sein? Das empörte sich in mir. Fast vergaß ich die Musik. Diese Hunde hier vergingen sich gegen das Gesetz? Mochten es noch so große Zauberer sein, das Gesetz galt auch für sie, das verstand ich als Kind schon ganz genau. Und ich merkte von da aus noch mehr. Sie hatten wirklich Grund zu schweigen, vorausgesetzt, dass sie aus Schuldgefühl schwiegen. Denn wie führten sie sich auf? Vor lauter Musik hatte ich es bisher nicht bemerkt. Sie hatten ja alle Scham von sich geworfen. Die Elenden taten das gleichzeitig Lächerlichste und Unanständigste. Sie gingen aufrecht auf den Hinterbeinen. Pfui Teufel! Sie entblößten sich und trugen ihre Blöße protzig zur Schau. Sie taten sich darauf zugute. Und wenn sie einmal auf einen Augenblick dem guten Trieb gehorchten und die Vorderbeine senkten, erschraken sie förmlich, als sei es ein Fehler, als sei die Natur ein Fehler, hoben schnell wieder die Beine und ihr Blick schien um Verzeihung dafür zu bitten, dass sie in ihrer Sündhaftigkeit ein wenig hatten innehalten müssen. War die Welt verkehrt? Wo war ich? Was war denn geschehen? Hier durfte ich um meines eigenen Bestandes willen, Nicht mehr zögern. Ich machte mich los aus den umklammernden Hölzern, sprang mit einem Satz hervor und wollte zu den Hunden. Ich, kleiner Schüler, musste Lehrer sein, musste ihnen begreiflich machen, was sie taten, musste sie abhalten vor weiterer Versündigung. So alte Hunde, wiederholte ich mir immerfort. Aber kaum war ich frei und nur noch 2, 3 Sprünge trennten mich von den Hunden, war es wieder der Lärm, der seine Macht über mich bekam. Vielleicht hätte ich in meinem Eifer sogar ihn, den ich nun schon kannte, widerstanden, wenn nicht durch alle seine Fülle, die schrecklich war, aber vielleicht doch zu bekämpfen, ein klarer, strenger, immer sich gleichbleibender, förmlich aus großer Ferne unverändert ankommender Ton, vielleicht die eigentliche Melodie inmitten des Lärms geklungen und mich in die Knie gezwungen hätte. Ach, was machten doch diese Hunde für eine betörende Musik? Ich konnte nicht weiter. Ich wollte sie nicht mehr belehren. Mochten sie weiter die Beine spreizen, Sünden begehen und andere zur Sünde des stillen Zuschauens verlocken. Ich war ein so kleiner Hund. Wer konnte so Schweres von mir verlangen? Ich machte mich noch kleiner, als ich war. Ich winselte. Hätten mich danach die Hunde um meine Meinung gefragt, ich hätte ihnen vielleicht Recht gegeben. Es dauerte übrigens nicht lange und sie verschwanden mit allem Lärm und allem Licht in der Finsternis, aus der sie gekommen waren. Mit jenem Konzert begann es. Ich begann damals meine Untersuchungen mit den einfachsten Dingen. An Material fehlte es nicht, leider. Der Überfluss ist es, der mich in dunklen Stunden verzweifeln lässt. Ich begann zu untersuchen, wovon sich die Hunde
nähren.
Der Augenschein lehrt mich, dass die Erde, wenn sie nach den Regeln der Wissenschaft besprengt und bearbeitet wird, die Nahrung hergibt. Und zwar in solcher Qualität, in solcher Menge, auf solcher Art, an solchen Orten, zu solchen Stunden, wie es die gleichfalls von der Wissenschaft ganz oder teilweise festgestellten Gesetze verlangen. Das nehme ich hin. Meine Frage aber ist, woher nimmt die Erde diese Nahrung? Eine Frage, die man im Allgemeinen nicht zu verstehen vorgibt und auf die man mir bestenfalls antwortet, hast du nicht genug zu essen, werden wir dir von den unseren geben. Es gehört aber nicht zu den Vorstellungen der Hundeschaft, einmal erlangte Speisen zur Verteilung zu bringen. Man gab mir jungen Hund nichts zu essen und in der Raserei des Hungers vergaß ich natürlich jede Rücksicht und hier und da bekam ich dann wirklich eine Kleinigkeit, wenn ich schnell genug dabei war, sie an mich zu reißen.
So hast du für diesmal alle Fragen gelöst.
Aber bald, bevor ich waren es meine Fragen, über die man sich freute, die man für besonders klug ansah?
Du fängst mit Geschicklichkeit und Gier die Nahrung.
Man freute sich nicht und hielt sie alle für dumm.
Oder du ziehst sie aus der Erde.
Und doch konnten es nur die Fragen und Untersuchungen sein, die mir die Aufmerksamkeit erwarten. Es war, als wollte man lieber das Ungeheuerliche tun, mir den Mund mit Essen zu stopfen. Man tat es nicht, aber man wollte es. Als meine Frage
diesmal alle Fragen gelöst.
Wollte man mich damit einlullen, ohne Gewalt fast liebend mich von einem falschen Weg abbringen und alles doch nur wegen meiner Fragen, wegen meiner Unschuld, wegen meiner Forschungsbegierde. Es gelang nicht.
Die Schweizer,
man erreichte das Gegenteil.
Sie entscheiden,
meine Aufmerksamkeit verschärfte sich. Es stellte sich mir sogar heraus, dass ich es war, der die andere verlocken wollte. Und dass mir tatsächlich die Verlockung bis zu einem gewissen Grad gelang. Machen es erst mit Hilfe der Hundeschaft begann ich, meine eigenen Fragen zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel fragen würde, woher nimmt die Erde diese Nahrung? Und sollte das
kümmerte mich denn dabei, wie es den anderen werden konnte, die Erde?
Kümmerten mich etwa der Erde Sorgen?
Nicht im Gerechtigen.
Das lag mir, wie ich bald erkannte, völlig fern.
Nicht kümmerten mich nur das
und sonst gar nichts.
Als Erhaltende, als
mit meinen Fragen hetze ich nur noch mich selbst.
Ich
will mich anfeuern durch das Schweigen, das sonst um mir noch antwortet.
Hoffnung, die wir jetzt noch haben,
aber so schlimm kann es doch um mich nicht stehen. Ich bin kein Haarbreit außerhalb des Hundewesens. Jeder Hund hat wie ich den Drang zu fragen.
Da du so
hätte ich denn sonst durch meine Fragen auch nur die leichtesten Erschütterungen erreichen können, die zu sehen mir oft mit Entzücken, übertriebenem Entzücken allerdings vergönnt war.
Den anderen die
und hätte ich denn,
zum
wenn es sich mit mir nicht so verhielte, nicht viel
und
mehr erreichen müssen?
Selbst?
War ich wirklich so allein mit meinen Forschungen? Jetzt? Und seit jeher? Ja. Und nein. In den wunderbarsten Berufen sind wir Hunde beschäftigt. Berufe, an die man gar nicht glauben würde, wenn man nicht die vertrauenswürdigsten Nachrichten darüber hätte. Ich denke hier am liebsten an das Beispiel der Lufthunde. Als ich zum ersten Mal von einem hörte, lachte ich, ließ es mir auf keine Weise einreden. Wie? Es sollte einen Hund von allerkleinster Art geben, nicht viel größer als mein Kopf, auch im hohen Alter nicht größer? Und dieser Hund, natürlich schwächlich, dem Anschein nach ein künstliches, unreifes, übersorgfältig frisiertes Gebilde, unfähig, einen ehrlichen Sprung zu tun, dieser Hund sollte, wie man erzählte, meistens hoch in der Luft sich fortbewegen, dabei aber keine sichtbare Arbeit machen, sondern ruhen. Nein, solche Dinge mir einreden wollen, das hieße doch die Unbefangenheit eines jungen Hundes gar zu sehr ausnützen, glaubte ich. Aber kurz darauf hörte ich von anderer Seite von einem anderen Lufthund erzählen. Hatte man sich vereinigt, mich zum Besten zu halten? Dann aber sah ich die Musikerhunde. Und von der Zeit an hielt ich alles für möglich. Kein Vorurteil beschränkte meine Fassungskraft. Den unsinnigsten Gerüchten ging ich nach, verfolgte sie, soweit ich konnte. Das Unsinnigste erschien mir in diesem unsinnigen Leben wahrscheinlicher als das Sinnvolle und für meine Forschung besonders ergiebig. So auch die Lufthunde. Ich erfuhr vielerlei über sie. Es gelang mir zwar bis heute nicht, einen zu sehen, aber von ihrem Dasein bin ich schon längst fest überzeugt. Und in meinem Weltbild haben sie ihren wichtigen Platz. Wie meistens, so auch hier ist es natürlich nicht die Kunst, die mich vor allem nachdenklich macht. Es ist wunderbar, wer kann das leugnen, dass diese Hunde in der Luft zu schweben imstande sind. Im Staunen darüber bin ich mit der Hundeschaft einig. Aber viel wunderbarer ist für mein Gefühl die Unsinnigkeit, die schweigende Unsinnigkeit dieser Existenzen. Im Allgemeinen wird sie gar nicht begründet. Sie schweben in der Luft und dabei bleibt es. Das Leben geht weiter seinen Gang. Hier und da spricht man von Kunst und Künstlern. Das ist alles. Aber warum? Grundgütige Hundeschaft, warum nur schweben die Hunde? Welchen Sinn hat ihr Beruf? Warum ist kein Wort der Erklärung von ihnen zu bekommen? Warum schweben sie dort oben? Lassen die Beine den Stolz des Hundes verkümmern? Sind getrennt von der nährenden Erde, säen nicht und ernten doch? Werden angeblich sogar auf Kosten der Hundeschaft besonders gut genährt? Ich kann mir schmeicheln, dass ich durch meine Fragen in diese Dinge doch ein wenig Bewegung gebracht habe. Man beginnt zu begründen, eine Art Begründung zusammenzuhaspeln. Man beginnt und wird allerdings auch über diesen Beginn nicht hinausgehen. Aber etwas ist es doch. Und es zeigt sich dabei zwar nicht die Wahrheit, niemals wird man so weit kommen, aber doch etwas von der tiefen Verwirrung der Lüge. Alle unsinnigen Erscheinungen unseres Lebens und die unsinnigsten ganz besonders lassen sich nämlich begründen. Nicht vollständig natürlich, das ist der teuflische Witz. Aber um sich gegen peinliche Fragen zu schützen, reicht es hin. Die Lufthunde, wieder als Beispiel genommen, sie sind nicht hochmütig, wie man zunächst glauben könnte. Sie sind vielmehr der Mithunde besonders bedürftig, versucht man sich in ihre Lage zu versetzen, versteht man es. Sie müssen ja, wenn sie es schon nicht offen tun können, das wäre Verletzung der Schweigepflicht, so doch auf irgendeine andere Art für ihre Lebensweise Verzeihung zu erlangen suchen. Oder wenigstens von ihr ablenken, sie vergessen machen. Sie tun das, wie man mir erzählt, durch eine fast unerträgliche Geschwätzigkeit. Immerfort haben sie zu erzählen. Teils von ihren philosophischen Überlegungen, mit denen sie sich, da sie auf körperliche Anstrengung völlig verzichtet haben, fortwährend beschäftigen können. Teils von den Beobachtungen, die sie von ihrem erhöhten Standort aus machen. Und obwohl sie sich, wie es beim solchen Lotterleben selbstverständlich ist, durch Geisteskraft nicht sehr auszeichnen und ihre Philosophie so wertlos ist wie ihre Beobachtungen und die Wissenschaft kaum etwas davon verwenden kann und überhaupt auf so jämmerliche Hilfsquellen nicht angewiesen ist, trotzdem wird man, wenn man fragt, was die Lufthunde überhaupt wollen, immer wieder zur Antwort bekommen, dass sie zur Wissenschaft viel beitragen. Das ist richtig, sagt man darauf. Aber ihre Beiträge sind wertlos und lästig. Die weitere Antwort ist Achselzucken, Ablenkung, Ärger oder Lachen. Und in einem Weilchen, wenn man wieder fragt, erfährt man doch wiederum, dass sie zur Wissenschaft beitragen. Und schließlich, wenn man nächstens gefragt wird und sich nicht sehr beherrscht, antwortet man das Gleiche. Und vielleicht ist es auch gut, nicht allzu hartnäckig zu sein und sich zu fügen, die schon bestehenden Lufthunde nicht in ihrer Lebensberechtigung anzuerkennen, was unmöglich ist, aber doch zu dulden. Aber mehr darf man nicht verlangen, das ginge zu weit. Und man verlangt es doch. Man verlangt die Duldung immer neuer Lufthunde, die heraufkommen. Man weiß gar nicht genau, woher sie kommen. Vermehren sie sich durch Fortpflanzung? Haben sie denn noch die Kraft dazu? Sie sind ja nicht viel mehr als ein schönes Fell, was soll sich hier fortpflanzen? Auch wenn das Unwahrscheinliche möglich wäre, wann sollte es geschehen? Immer sieht man sie doch allein, selbstgenügsam oben in der Luft. Und wenn sie einmal zu laufen sich herablassen, geschieht es nur ein kleines Weilchen lang, ein paar gezierte Schritte und immer wieder nur streng allein und in angeblichen Gedanken, von denen sie sich, selbst wenn sie sich anstrengen, nicht losreißen können, wenigstens behaupten sie das. Wenn sie sich aber nicht fortpflanzen, wäre es denkbar, dass sich Hunde finden, welche freiwillig das ebenerdige Leben aufgeben? Freiwillig Lufthunde werden? Und um den Preis der Bequemlichkeit und einer gewissen Kunstfertigkeit dieses öde Leben dort auf den Kissen wählen? Das ist nicht denkbar. Weder Fortpflanzung noch freiwilliger Anschluss ist denkbar. Die Wirklichkeit aber zeigt, dass es doch immer wieder neue Lufthunde gibt. Daraus ist zu schließen, dass, mögen auch die Hindernisse unserem Verstande unüberwindbar erscheinen, eine einmal vorhandene Hundeart, sei sie auch noch so sonderbar, nicht ausstirbt. Zumindest nicht leicht. Zumindest nicht ohne, dass in jeder Art etwas wäre, das sich erfolgreich wehrt. Muss ich das, wenn es für eine so abseitige, sinnlose, äußerlich allersonderbarste, lebensunfähige Art wie die der Lufthunde gilt, nicht auch für meine Art annehmen? Mit meinen Fragen hetze ich mich nur selbst. Immer mehr in letzter Zeit überdenke ich mein Leben. Suche den entscheidenden, alles verschuldenden Fehler, den ich vielleicht begangen habe und kann ihn nicht finden.
Wie lange wirst du es ertragen?
Ich muss ihn trotzdem begangen haben.
Hier durch deine Forschung.
Denn hätte ich ihn nicht begangen und hätte trotzdem durch redliche Arbeit eines langen Lebens das, was ich wollte,
wie lange wirst du es ertragen? So lautet über allen Einzelfragen meine eigentliche Lebensfrage. Sie ist nur an mich gestellt und belästigt keinen anderen.
Keinen anderen. Ich mich nur selbst. Ich denke zurück an die Zeit, als ich die Frage, woher nimmt die Erde unsere Nahrung, zu untersuchen begann.
Ist das Hunger nicht doch verboten?
Freilich lebte ich damals.
Oder doch freigegeben?
Eine freie Entscheidung. Dorthin, wo es am dichtesten war. Wollte alle zu Zeugen meiner Arbeiten machen. Diese Zeugenschaft war mir sogar wichtiger als meine Arbeit. Da ich ja doch irgendeine allgemeine Wirkung erwartete, erhielt ich natürlich eine große Anfeuerung, die nun für mich Einsamen vorbei ist.
Die Wissenschaft verneint die
Forschungsergebnisse.
Die Urväter aber drohen.
Bekam ich das Essen.
Die Experimente bringen keinen Fortschritt.
Über meine Entdeckung, aber dann kam
Hass,
das Essen doch wieder.
Gleichgültigkeit.
So, als wäre man zuerst geirrt gewesen durch meine sonderbare Aufführung. Oft kam das Essen sogar reichlicher als früher. Aber dann blieb es doch auch wieder gänzlich aus. Ich machte Experimente, folgerte über das Ausbleiben des Essens durch unwissenschaftliche Bodenbearbeitung. Ich versuchte, die Nahrung nicht mehr aus der Luft abzufangen. Ich beschloss, die mir zukommende Nahrung niederfallen zu lassen. Zu diesem Zweck machte ich immer,
Überwindung der Gebote der Vorfahren.
Ja, aber immer so berechnet war, dass er nicht ausreichte.
Fantasie und Rührung,
meistens
fiel die
Nahrung dann doch
neue Erkenntnisse in den Forschungen und in der Wissenschaft.
Ich warf mich auf sie, wütend, in der Wut nicht nur des Hungers, sondern auch der Enttäuschung. Meine Gier beendigte immer vorzeitig meine Experimente.
Schutzsuche bei den Hinterbeinen,
Hunger,
Lecken der Beine,
Kauen, Saugen,
hinauf zum After, Hunger,
dass sie doch viel großartiger gelungen waren als mir, nur wegen ihrer wissenschaftlichen Bedeutungslosigkeit gar nicht mehr wiederholt werden.
Hungern, ein krampfhaft an die Leere schnappender Hund, Hungern, beständige Besprengung des Bodens mit Blut, Hungern, Aufgabe des Gedächtnisses und Verlust aller Zauber und Beruhigungssprüche, Hungern, nicht einmal mehr die Kraft, sich wie ein Neugeborener unter der Mutter zu ducken, Hungern, Verlassenheit
und
Ende, Lüge,
eingelassen zu werden. Da stand ich nun, aufgemuntert zu der vielleicht größten Leistung meines Lebens.
Hunger. Ein Experiment. Ich suchte mir einen geeigneten Ort in einem entlegenen Gebüsch, wo ich keine Essgespräche, kein Schmatzen und Knochenknacken hören würde, fraß mich noch einmal völlig satt und legte mich dann hin. Ich wollte womöglich die ganze Zeit mit geschlossenen Augen verbringen. Solange kein Essen kommen sollte, würde es für mich ununterbrochen Nacht sein, mochte es Tage oder Wochen dauern. Aus diesen Gründen beschloss ich, die Zeit vorsichtig einzuteilen und viel zu schlafen, aber immer nur für ganz kurze Zeit. Ich erreichte dies dadurch, dass ich den Kopf im Schlaf immer auf einen schwachen Ast stützte, der bald einknickte und mich dadurch weckte. So lag ich, schlief oder wachte, träumte oder sang still für mich hin. Merkwürdige Wirkung des ersten Hungers. Meine Leistung erschien mir nämlich so groß, dass ich aus Rührung und aus Mitleid mit mir selbst dort in dem stillen Gebüsch zu weinen anfing. Was allerdings nicht ganz verständlich war. Denn wenn ich den verdienten Lohn erwartete, warum weinte ich dann? Wohl nur aus Behaglichkeit. Immer nur, wenn mir behaglich ward, selten genug, habe ich geweint. Danach ging es freilich bald vorüber. Die schönen Bilder verflüchtigten sich allmählich mit dem ernster Werden des Hungers. Es dauerte nicht lange und ich war nach schneller Verabschiedung aller Fantasien und aller Rührung völlig allein mit dem in den Eingeweiden brennenden Hunger. Das ist der Hunger, sagte ich mir damals unzählige Mal. So als wollte ich mich glauben machen, Hunger und ich seien noch immer zweierlei. Und ich könnte ihn abschütteln wie einen lästigen Liebhaber. Aber in Wirklichkeit waren wir höchst schmerzlich eines. Und wenn ich mir erklärte, das ist der Hunger, so war das eigentlich der Hunger, der sprach und sich damit über mich lustig machte. Eine böse, böse Zeit. Mich schaudert, wenn ich an sie denke. Doch heute halte ich das Hungern für das letzte und stärkste Mittel meiner Forschung. Und die höchste Leistung ist bei uns freiwilliges Hungern.
Ich wälzte mich hin und her auf der Waldstreu. Schlafen konnte ich nicht mehr. Ich hörte überall Lärm. Die während meines bisherigen Lebens schlafende Welt schien durch mein Hungern erwacht zu sein. Ich bekam die Vorstellung, dass ich nie mehr werde fressen können. Denn dadurch müsste ich die freigelassen lärmende Welt zum Schweigen bringen. Und das würde ich nicht imstande sein. Den größten Lärm allerdings hörte ich in meinem Bauche. Ich legte oft das Ohr an ihn und muss entsetzte Augen gemacht haben, denn ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Und da es nun zu arg wurde, schien der Taumel auch meine Natur zu ergreifen. Sie machte sinnlose Rettungsversuche. Ich begann, Speisen zu riechen. Auserlesene Speisen, die ich längst nicht mehr gegessen hatte. Freuden meiner Kindheit. Ja, ich roch den Duft der Brüste meiner Mutter. Ich vergaß meinen Entschluss, Gerüchen Widerstand leisten zu wollen, oder richtiger, ich vergaß ihn nicht. Ich schleppte mich nach allen Seiten, immer nur ein paar Schritte, und schnupperte, so als möchte ich die Speise nur, um mich vor ihr zu hüten. Dass ich nichts fand, enttäuschte mich nicht. Die Speisen waren da, nur waren sie immer ein paar Schritte zu weit. Die Beine knickten mir vorher ein. Die letzten Hoffnungen schwanden, die letzten Verlockungen. Elend würde ich hier zugrunde gehen. Was wollten meine Forschungen? Kindliche Versuche aus kindlich glücklicher Zeit. Hier und jetzt war Ernst. Hier hätten die Forschungen ihren Wert beweisen können, aber wo waren sie? Hier war nur ein in die Leere hilflos schnappender Hund. Es war auch ersichtlich, dass sich niemand um mich kümmerte. Niemand unter der Erde, niemand auf der Erde, niemand in der Höhe. Ich ging an ihrer Gleichgültigkeit zugrunde. Ihre Gleichgültigkeit sagte, er stirbt. Und so würde es geschehen.
Doch man stirbt nicht so eilig, wie ein nervöser Hund glaubt. Ich fiel nur in Ohnmacht. Und als ich aufwachte und die Augen erhob, stand ein fremder Hund vor mir. Ich fühlte keinen Hunger, aber unter mir lag Blut. Im ersten Augenblick dachte ich, es sei Speise. Ich merkte aber gleich, dass es Blut war, das ich ausgebrochen hatte. Ich wandte mich davon ab und dem fremden Hunde zu. Er war mager, hochbeinig und hatte einen schönen, starken, forschenden Blick. »Was machst du hier?« sagte er. »Du musst von hier fortgehen.« »Ich kann jetzt nicht fortgehen«, sagte ich, ohne weitere Erklärung, denn wie hätte ich ihm alles erklären sollen? Auch schien er in Eile zu sein. »Bitte, geh fort«, sagte er und hob unruhig ein Bein nach dem anderen. »Lass mich«, sagte ich. »Geh und kümmere dich nicht um mich. Die anderen kümmern sich auch nicht um mich.« »Ich bitte dich um deinetwillen«, sagte er. »Weg«, schrie ich, umso lauter, als ich mich anders nicht verteidigen konnte. »Ich lasse dich ja«, sagte er langsam zurücktretend. »Du bist wunderbar. Gefalle ich dir denn nicht?« »Du wirst mir gefallen, wenn du fortgehst und mich in Ruhe lässt«, sagte ich. Aber ich war mir meiner nicht mehr so sicher. Irgendetwas sah oder hörte ich an ihm mit meinen durch das Hungern geschärften Sinnen. Es war erst in den Anfängen, aber es wuchs.
Es näherte sich. Und ich wusste schon, dieser Hund hat allerdings die Macht, dich fortzutreiben. Wer bist du? Fragte ich. Ich bin ein Jäger, sagte er. Und warum willst du mich nicht hier lassen? Fragte ich. Du störst mich, sagte er. Ich kann nicht jagen, wenn du hier bist. Lass heute das Jagen, bat ich. Nein, sagte er. Ich muss jagen. Du lieber kleiner Hund. Verstehst du denn wirklich nicht, dass ich muss? Verstehst du denn das Selbstverständliche nicht? Ich antwortete nichts mehr. Denn ich merkte, und neues Leben durchfuhr mich dabei, Leben, wie es der Schrecken gibt, ich merkte an unfassbaren Einzelheiten, die vielleicht niemand außer mir hätte merken können, dass der Hund aus der Tiefe seiner Brust zu einem Gesange anhob. Du wirst singen, sagte ich. Ja, sagte er ernst. Ich werde singen, bald, aber noch nicht. Du beginnst schon, sagte ich. Nein, sagte er, noch nicht. Aber mach dich bereit. Ich höre es schon, obwohl du es leugnest, sagte ich zitternd. Er schwieg, und ich glaubte damals etwas zu erkennen, was kein Hund vor mir je erfahren hat. Und ich versenkte eilig in unendlicher Angst und Scham das Gesicht in der Blutlache vor mir. Ich glaubte nämlich zu erkennen, dass der Hund schon sang, ohne es noch zu wissen. Ja, mehr noch, dass die Melodie von ihm getrennt nach eigenem Gesetz durch die Lüfte schwebte und über ihn hinweg, als gehöre er nicht dazu, nur nach mir hinzielte. Ich war wirklich völlig außer mir. Unter gewöhnlichen Umständen wäre ich schwer krank geworden, unfähig, mich zu rühren. Aber der Melodie, die nun bald der Hund als die seine zu übernehmen schien, konnte ich nicht widerstehen. Immer stärker wurde sie. Ihr Wachsen hatte vielleicht keine Grenzen. Und schon jetzt sprengte sie mir fast das Gehör. Das Schlimmste aber war, dass sie nur meinetwegen vorhanden zu sein schien. Diese Stimme, vor deren Erhabenheit der Wald verstummte, nur meinetwegen. Wer war ich, der ich noch immer hier zu bleiben wagte und mich vor ihr breit machte in meinem Schmutz und Blut? Schlotternd erhob ich mich und sah an mir hinab. So etwas wird doch nicht laufen, dachte ich. Aber schon flog ich von der Melodie gejagt in den herrlichsten Sprüngen dahin. Es war der Instinkt, der mich vielleicht gerade um der Wissenschaft willen, aber einer anderen Wissenschaft, als sie heute geübt wird, einer allerletzten Wissenschaft, die Freiheit höher schätzen ließ als alles andere. Die Freiheit. Freilich, die Freiheit, wie sie heute möglich ist, ist ein kümmerliches Gewächs. Aber immerhin Freiheit. Immerhin ein Besitz.
Sie hörten Forschungen eines Hundes, ein Sprachklangstück nach der gleichnamigen Erzählung von Franz Kafka. Der Sprecher war Günther Einbrot. Aufnahme und Schnitt Erna Strinnert. Tontechnik Karl Kraus. Buch, Musik und Regie Otto Brusatti. Es war dies eine Koproduktion mit dem Westdeutschen Rundfunk. Im nächsten Kunstradio, heute in einer Woche um 22.15 Uhr, hören Sie ein Gespräch mit dem amerikanischen Theater- Opern- und Radioregisseur Peter Sellers.